Berlin Bubble.
Willkommen zur Berlin Bubble. Wir sprechen heute quasi zurückblickend auf das Jahr, ein bisschen über die Politik und das Schicksal der SPD. Mein Name ist Egon Huschel.
Und ich bin Stefan Mauer.
Ich bin Matthias Banners.
Sehr gut. Blicken wir doch mal zurück auf das, was die SPD dieses Jahr so getan hat. Es gab wahnsinnig viel Trubel um die Nachfolge von Andrea Nahles mit verschiedenen Regionalkonferenzen. Dann wurde wahnsinnig oft abgestimmt und zum Schluss gab es einen Parteitag. Hat sich dieser Aufwand gelohnt? Wie seht ihr das Ganze?
Na gut, der Prozess ist mit Sicherheit nicht so toll gelaufen. Ob das dann irgendwie halt auf die SPD einzahlt, das würde ich mit einem Fragezeichen versehen. Auf der anderen Seite, jetzt gibt es eine relativ klare Positionierung. Die SPD marschiert nach links. Und das macht es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher.
Findest du wirklich, dass die SPD nach links marschiert? Ich hatte gerade nach dem Parteitag den Eindruck, diese Entscholzung dieser Partei hat eben nicht stattgefunden. Und Nikolaus ist GroKo aus, davon sind wir so weit entfernt, wie zu Zeiten von Andrea Nahles.
Naja, ich denke schon, dass man weiter zur GroKo steht. Auf der anderen Seite ist die Positionierung für mich recht eindeutig, auch mit den neuen handelnden Personen, der Einbindung von Kevin Kühnert.
Ja, also ich finde durchaus, dass man sagen kann, die SPD ist ein Stück nach links gerückt, allerdings wurde deutlich lauter getrommelt, als am Ende sich bewegt wurde, glaube ich. Und auch dieser Prozess der Findung der neuen Parteichefs, der war sicherlich sinnvoll von der Idee her, wie er nachher umgesetzt wurde und wie das Ergebnis am Ende ist. Also dieser Riesenaufwand und dann doch eine eher Maueraufbruchsstimmung, finde ich zumindest. Insofern würde ich rückblickend sagen, hat sich tatsächlich nicht wirklich gelohnt.
Das könnte natürlich auch ein Warnsignal an die anderen Parteien sein, ähnliche Prozesse aufzusetzen oder vielleicht irgendwie halt doch besser darauf zu verzichten. Weil wie gesagt, wenn ich mir das aktuelle Dreamteam anschaue, Herr Habeck und Frau Baerbock, die sind eigentlich ganz regulär auf einem Parteitag gewählt worden. Also auch so kann das gehen und ich kann trotzdem zu einer am Ende guten, fruchtbaren Konstellation gelangen, die vielleicht auch ein Stück weit zufallsgetrieben ist.
Also ich finde ja, die Grundidee war ja gut zu sagen, wir machen das basisdemokratisch und wir lassen wirklich theoretisch jedem, der in der Partei ist, die Chance, sich zu bewerben. Das Problem ist nur, wenn man sich so eine Regionalkonferenz mal angeguckt hat, wie die stattgefunden haben, das war in einem unglaublich engen Korsett, wo die Leute reden sollten. Dann gab es nur ganz begrenzt Raum für Nachfragen, ganz kurze Antworten nur. Die haben also, ein wirklicher Dialog fand da gar nicht statt. Es ging eher darum, wir müssen das jetzt abarbeiten, damit alle auch irgendwie was sagen können. Und das war so verkrampft demokratisch, dass es dadurch irgendwie schon nicht mehr demokratisch wieder war. Ich glaube, das ist eher das Problem. Die Grundidee ist, glaube ich, nicht schlecht gewesen.
Na, ich habe immer Angst, wenn irgendjemand beschließt, jeder darf sich bewerben, jeder darf mitmachen. In solchen Momenten habe ich immer Angst und ich fühle mich in meiner Angst auch durchaus ein bisschen bestätigt, um ehrlich zu sein. Ich finde das Ergebnis und das, was die Partei jetzt als Resultat hat, finde ich sehr mau. Und ich finde auch ehrlicherweise das Ergebnis vom Parteitag hat mich auch nicht wirklich überzeugt, denn es ist letztendlich ein realpolitisch macht man weiter so, aber man träumt sich irgendwie auf über 30% und auf alle möglichen anderen Dinge wieder zurück. Ich habe mir das Ganze im Livestream angeguckt und ich muss an manchen Stellen wirklich irgendwie herzhaft lachen, weil es wirklich fast grotesk war, was dort irgendwie zur Aufführung gebracht wurde. Ist das ein Problem der SPD, dass sie ständig irgendwelche aberwitzigen Ziele setzt und sie dann nicht erreicht, oder haben dieses Problem auch andere Parteien in der Form?
Also ich finde sogar eher umgekehrt, die SPD setzt sich eben keine aberwitzigen Ziele, also im schlechten Sinne. Warum? Das ist, glaube ich, seit Jahren das Grundproblem der SPD. Dass da, also ich habe manchmal das Gefühl, da sitzt jemand in der Parteizentrale, der sagt, okay, jetzt haben wir die Mütterrente gemacht, Häkchen hinter die Mütter, jetzt haben wir, jetzt können die Leute wieder ein bisschen früher in Rente gehen, da ein Häkchen hinter und dann sagen, so, jetzt haben wir allen Geld gegeben, warum wählen die uns denn jetzt nicht? Ich glaube, das ist deren Problem. Das ist so eine Verwaltungsgeschichte und eben nicht eine Partei mit Ideen und die sagt, wir stehen jetzt mal für was. Wir wollen einer gewissen, früher war es die Arbeiterklasse und heute müssen wir uns halt überlegen, wem wollen wir was anbieten? Wie wollen wir Teilhabe ermöglichen in dieser Gesellschaft für alle? Welche Gruppen wollen wir damit ansprechen? Und da braucht die SPD eigentlich noch viel wahnwitzigere Ideen als das, was sie jetzt hat. Nämlich jetzt geht es darum, okay, wir haben eigentlich ganz nette Steuerannahmen, wem verteilen wir als nächstes ein bisschen was um? Und das reicht nicht mehr.
Aber ist der erste Step denn nicht bereits getan? Letztendlich, wie gesagt, wir haben irgendwie eine neue Führung, die auch irgendwie halt die eine oder andere Idee auch bereits nach außen gestellt hat. Gut, aus meiner Sicht eher alte Kamellen, die aber das Herz der Sozialdemokratie wärmen, die Vermögensteuer, ein Mindestlohn für 12 Euro. Letztendlich, das wäre natürlich, das könnte, wenn ich das konsequent fortschreibe, irgendwie halt schon eine wunderbare, lupenreine linkspolitische Agenda sein, die SPD da für die Zukunft entwickeln könnte.
Bevor wir darüber weitersprechen, ganz kurz eine Frage. Wie habt ihr reagiert, als auf dem Parteitag hieß, wir müssen wieder oder wir wollen wieder die 30%-Marke bei den Wählerstimmen erreichen?
Gar nicht so. Also ich habe jetzt nicht so herzhaft gelacht, wie du jetzt gerade beschrieben hast, aber nicht, weil ich das jetzt für so wahnsinnig easy halte, das zu erreichen, sondern weil, also wenn wir mal zurückgucken in den Umfragen, die SPD ist ja, nachdem sie Schulz als Kanzlerkandidaten nominiert haben, kurzzeitig auf die 30% hochgeschossen in den Umfragen.
Aber genau darauf will ich hinaus, Stefan, genau darauf will ich hinaus. Sie haben letztendlich auch mit Schulz, auch wieder so einen Höhenflug gehabt und haben überhaupt nicht dann gedacht, dass dieser Höhenflug nicht anhält. Und ich fand, das war damals auch völlig klar, irgendwie als dieser Höhenflug war, ist die Partei völlig drauf geschwommen und ist da mitgegangen und hat sich scheinbar keine Gedanken darüber gemacht, dass das Ganze möglicherweise nur eine Momentaufnahme ist. Und als die Realität dann wieder in die Partei einbrach, irgendwie waren die Gesichter alle relativ lang.
Sie sind deswegen meiner Meinung nach eingebrochen, weil sie eben nicht bei dem Thema geblieben sind. Der Schulz ist populär gewesen, weil er ein respektierter Europapolitiker war. Und er hat keinen Wahlkampf mit Europa gemacht. Er fing mit irgendeinem Gerechtigkeitsquatsch an. Entschuldigung, also Quatsch ist natürlich jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber er hat eben einen leeren Wahlkampf gemacht. Also Gerechtigkeit ist eine Worthülse. Und er selber stand dafür, er hat Erfahrung auf der europäischen Ebene, er kann da die Integration weiter voranschreiten und offensichtlich wollten das viele Leute und offensichtlich fanden sie ihn deswegen populär und haben in den Umfragen gesagt, die SPD ist wieder meine Partei. Und das hat die Partei null genutzt. Die haben einfach kein Gespür gehabt für diese Strömung und haben stattdessen gesagt, wir müssen hier wieder, wir müssen irgendwie dieses Gerechtigkeitsthema anschlagen und haben das dann aber nicht mit Leben gefüllt. Also das ist das Problem und das ist jetzt auch wieder das Problem. Es wurde auf dem Parteitag wieder geredet von, ja, wir müssen der Gruppe helfen, dieser Gruppe helfen. Dann wird da so ein bisschen an so Stellschräubchen gedreht und gesagt, okay, wir machen ein bisschen mehr Mindestlohn. Aber das ist doch nichts, was die Leute dazu bringt zu sagen, geil, das ist jetzt wieder meine Partei.
Aber das zeigt natürlich, gerade das Beispiel Schulz zeigt eigentlich auch ganz wunderbar, wie es gehen könnte. Denn letztendlich der kurzfristige Erfolg von Herrn Schulz ist natürlich auch die Verknüpfung einer Person mit einem Thema. Und gut, wenn ich irgendwie die Rede von Kevin Kühnert nochmal Revue passieren lasse und ihn mir auch als Person nochmal irgendwie halt vor Augen führe, dann ist das natürlich eine mögliche Personalie, die irgendwie in Verknüpfung mit einem passenden Programm der Partei auch wieder zu einem Aufschwung verhelfen könnte.
Aber wofür steht denn Kühnert? Also was, Schulz ist populär gewesen, weil sie gesagt haben, der hat sich profiliert als Europapolitiker. Und ich glaube, dass die Wähler, die damals gesagt haben, SPD ist wieder toll, dass die gedacht haben, so, der kommt jetzt aus Europa mit seiner ganzen Erfahrung und sorgt jetzt dafür, dass die EU sich mal vernünftig mit Deutschland als Triebfeder in die richtige Richtung weiterentwickelt. Das war meiner Meinung nach das Profil von Schulz damals. Was ist denn das Profil von Kühnert, außer dass er relativ sozialistische Sachen in Interviews sagt?
Ich glaube, sein Konzept ist, dass er jung ist und dass diese Partei so verzweifelt ist, dass sie einfach in der Theorie darauf hofft, dass vielleicht jemand Junges sie retten kann. In der Praxis knickt man aber wieder sehr schnell ein und landet bei dem Kurs, den diese Partei schon seit Ewigkeiten hat. Das hat mich auch im Parteitag so enttäuscht. Nämlich, dass diese Partei jetzt zwei neue Leute nach vorne gewählt hat, die aber sofort innerhalb von irgendwie zwei Tagen von den Strömungen innerhalb der Partei so eingehegt wurden, dass das Profil, mit dem sie ursprünglich mal angetreten sind, innerhalb von zwei Tagen eigentlich schon wieder passé war.
Na gut, aber war es nicht von vornherein klar, dass irgendwie halt diese beiden Vorsitzenden oder auch alle anderen Kandidaten, die da jetzt irgendwie halt zur Wahl standen, jetzt nicht unbedingt Kanzlermaterial waren? Mal abgesehen von Herrn Scholz?
Das auf jeden Fall. Und daran schließe ich mal die Frage an, was glaubt ihr, wie lange wird dieses Boot sich eigentlich an der Spitze der SPD halten?
Du willst jetzt, dass wir schätzen, wie lange ein SPD-Vorsitz bleibt, Egon? Das,
ja, absolut.
Das halte ich aber für sehr gewagt. Also das ist so ein bisschen wie der eine Pressesprecher, der gefeuert wurde, sofort nachdem er angefangen hat, weil er gesagt hat, er will keinen Termin sagen, wann der BER eröffnet wird. Also da möchte ich mich nicht beteiligen an solchen Spekulationen.
Das ist sehr bedauerlich. Aber glaubt ihr, dass diese beiden Parteivorsitzenden eine lange Halbwertszeit haben oder ist das eher auch so ein weiterer Durchlaufposten?
Also ich bin davon überzeugt, dass Frau Esken und Herr Walter Borjans sich ihrer Rolle durchaus bewusst sind und vor dem Hintergrund vielleicht irgendwie auch einen guten Job machen könnten, wenn sie es auch miteinander irgendwie halt hinbekommen. Also, und klar, um auf deine Spekulation einzugehen, das ist natürlich anders als bei den Grünen, wo ja irgendwie halt beiden, also Baerbock und Habeck, auch die Kanzlerkandidatur zugetraut wird. Und das, wie gesagt, ist bei den amtierenden SPD-Vorsitzenden nicht der Fall.
Also ich fand es tatsächlich sehr spannend, dass man in Ida Schlesig sich da ziemlich deutlich irgendwie aus dieser ganzen Parteiführung herausgezogen hat. Für mich wirkt das Ganze so ein bisschen, als warte sie auf den Moment, dass sie diese Partei demnächst retten könnte.
Also wenn wir von den neuen Vorsitzenden reden, das sind ja, die haben sich ja beide als Fachpolitiker profiliert, so ist es ja nicht. Das sind halt beides keine Charisma-Bolzen und das ist, glaube ich, auch deren Problem, dass die, also die sind populär in der Partei, weil man sie dort schon kennt und weil man ihre Arbeit auch gut findet. Da ist ja auch was dran. Wenn man diese Position teilt, dann haben sie ja wirklich gute Arbeit gemacht. Aber das ist genau das, was du sagst. Kanzlermaterial sind sie, glaube ich, beide nicht, weil sie eben relativ trocken rüberkommen. Und das ist, glaube ich, auch dann der entscheidende Punkt. Also ich glaube nicht, dass da jetzt so schnell nochmal irgendwas Inhaltliches kommt, was sie da wieder wegholt von der Spitze. Aber die SPD muss sich halt überlegen, mit wem geht sie in den Wahlkampf? Mit wem geht sie als Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf?
Kann ich euch hier zu Spekulationen verleiten? Wer wird es werden?
Ja, du hast doch jetzt schon Schwesig in den Ring geworfen.
Genau. Noch jemand, der Franziska Giffey in den Ring werfen möchte? Oder noch jemand anderen?
Giffey, Kühnert, das sind mögliche Kandidaten.
Du meinst, Kühnert ist, würde jetzt schon im nächsten Wahlkampf, meinst du echt, dass er da jetzt schon sich so weit rauswagt?
Also ich traue es ihm zu, ob er das selber aus strategischen Gründen macht oder sein lässt, ist natürlich irgendwie halt auch wieder eine ganz andere Frage.
Aber bleiben wir doch mal bei den beiden Kandidatinnen, die wir gerade genannt haben. Haben die gegen, nehmen wir an für den Moment noch, Annegret Kramp-Karrenbauer eine Chance zu gewinnen?
Also wenn ich jetzt mir die aktuellen Umfragen angucke, würde ich eher sagen nein. Auf der anderen Seite, solche Stimmungen können sich ja schon drehen. Und also wenn, dann denke ich, hätte tatsächlich am ehesten, das ist ja am Ende doch, hat ja viel mit Sympathie zu tun. Und wenn sie das klug aufziehen und gut durchorganisieren, dann hätte so eine Schwesig vielleicht schon eine Chance, zumindest besser auszusehen in der Außendarstellung.
Genau, letztendlich macht es da auch Sinn, dann irgendwie halt nochmal auf die anderen Parteien zu schauen. Und gut, ob die dann alle irgendwie halt dann ein so viel überzeugenderes Angebot in den Ring stellen, mal schauen.
Das ist tatsächlich auch eine berechtigte Frage. Gucken wir nochmal auf die SPD als Ganzes. Wer bestimmt eigentlich den Kurs dieser Partei? Wie sieht ihr das Ganze?
Ich finde, auf dem Parteitag hat man ganz schön gesehen, genau diesen Widerstreit, den wir jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert haben, die Basis und zieht mehrheitlich doch ein ganzes Stück nach links, aber die Mitglieder in der Regierung, die sind da doch deutlich realpolitischer unterwegs und damit eben nicht gehen diesen Weg nicht so stark mit und die üben schon noch immer einen sehr, sehr großen Einfluss aus. Das hat man ja auch in dieser Zerrissenheit gemerkt. Die große Kampfreden, große linke Ideen, aber am Ende, was beschlossen wird, ist halt doch dann relativ harmlos. Und ich glaube, solange das so bleibt, dass die SPD weiterhin diese beiden Pole in sich vereinen muss, wird es da auch keine wirklich glasklare Richtung geben.
Wobei sich da auch noch weiter ausdifferenzieren lässt, ne? Also letztendlich die Delegierten auf dem Bundesparteitag, die Regierung, die Bundestagsfraktion und die Basis, die letztendlich dann ja irgendwie auch über die neue Parteispitze abgestimmt hat. Und die Basis muss ja nicht unbedingt identisch mit den Delegierten sein, auch wenn die Delegierten natürlich irgendwie halt von der Basis gewählt waren.
Natürlich, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, wir haben ja, ich sag mal, selbst bei der Wahl der neuen Vorsitzenden, die ja komplett an alle Mitglieder ging, war die Beteiligung ja nur etwas über 50%. Das heißt, es haben sich natürlich nicht alle geäußert jetzt. Und es haben ja, das neue Duo hat ja jetzt auch nicht erdrutschartig gewonnen. Und ich finde, das zeigt ja auch wieder, wie zerrissen diese Partei eigentlich gerade ist. Und es sitzt da niemand wirklich fest im Sattel und sagt, okay, da geht's jetzt hin. Die neuen Vorsitzenden lassen sich auch so ein bisschen hin und her treiben von diesen ganzen Stimmungen. Und ich finde schon, dass die große Konfliktlinie ist, einerseits, wir sind in der Regierung, wir wollen auch unsere Sitze im Bundestag behalten, wir wollen, dass unsere Fraktion da irgendwie weiterarbeiten kann. Und auf der anderen Seite eben die Teile der Partei, die sagen, wir müssen jetzt uns rechtzeitig neu aufstellen, damit wir im Wahlkampf überhaupt eine Chance haben. Und die davon ausgehen, dass eine Positionierung weiter links dafür sinnvoll ist.
Na gut, im besten Falle, wie gesagt, Hubertus Heil ist ja auch immer so Parteivorstand als stellvertretender Vorsitzender. Vielleicht ist da noch eine Möglichkeit, dass da ein neues Machtzentrum entsteht und auch ein Stück weit mehr Einigkeit in der Partei entsteht, wo es dann jetzt irgendwie hingehen soll. Dass es gelingt, die verschiedenen Machtzentren zu integrieren. Das ist, glaube ich, jetzt die hohe Kunst in den nächsten Monaten, damit irgendwie die SPD auch nochmal ein Stück schlagkräftiger wird, als dass sie das zurzeit ist.
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, beim Parteitag, kaum war irgendwie das Ergebnis da, hatte Seeheimer Kreis verkündet, was er gerne möchte, und die Partei ist da dann doch irgendwie relativ großzügig gefolgt. Oder der Parteitag in dem Fall ist dann relativ großzügig dem Ganzen gefolgt.
Na gut, aber der Seeheimer Kreis hatte sich ja auch die letzten Monate nochmal irgendwie halt deutlich linker positioniert. Also die haben auch 12 Euro Mindestlohn zum Beispiel geteilt, irgendwie halt die Forderung. Also,
ist das Kreide gefressen oder meinen die das wirklich so?
Also gerade beim Mindestlohn, finde ich, wurde ja jetzt, der ist ja immer breiter akzeptiert. Es gab, bevor er überhaupt eingeführt wurde, die riesigen Hilferufe, wo alle gesagt haben, dann fallen die ganzen niedrig bezahlten Jobs weg. Das ist nicht passiert. Er wurde jetzt ein bisschen erhöht. Es ist wieder nichts passiert. Insofern, ich finde das, oder ich glaube, das ist einfach keine so besonders heftige Forderung mehr. Also die lehnen sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn sie das sagen. Der wird eh irgendwann auf 12 Euro steigen. Und dann kann die SPD sagen, siehste, wir haben es gefordert. Also ob das jetzt, ich glaube nicht, dass die sich da so sehr exponieren. Insofern ist das auch für den Seeheimer Kreis jetzt nichts so Ungewöhnliches.
Dann noch ein Blick aufs nächste Jahr. Wie wird sich die SPD im nächsten Jahr in der Regierung verhalten? Werden sie es schaffen, noch Dinge, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind, werden sie es nochmal schaffen, dort etwas zu verändern? Oder wird jetzt einfach weiter regiert, der Koalitionsvertrag abgearbeitet und dann bei den nächsten Wahlen entschieden, wie es weitergeht?
Also nach diesem Parteitag glaube ich nicht, dass da substanziell sich riesig groß was tun wird. Vielleicht verhandeln sie nochmal nach bei ein, zwei Kleinigkeiten. Und es gibt ja durchaus auch Dinge, wo die Union noch Spielraum hat, wo sie dann vielleicht sagen, okay, dann erhöhen wir halt nochmal den Mindestlohn oder was auch immer. Dass die SPD sagen kann, siehste, wir haben was getan, und die Union sagen kann, wir haben jetzt nicht zu viel aufgegeben. Aber viel mehr wird meiner Einschätzung nach nicht passieren.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist die Partei jetzt mächtiger als vor dem Parteitag? Oder ist die Partei eher geschwächt und schwächer? Und letztendlich, das macht sich dann natürlich auch bei der Verhandlungsposition bemerkbar. Und ich bin davon überzeugt, dass sich die SPD da schwerer tun wird im nächsten Jahr. Also einfach, weil auch ein Stück weit irgendwie halt die Geschlossenheit fehlt, weil klar ist, dass es auch weiterhin die verschiedenen Machtzentren gibt.
Naja, aber ich finde tatsächlich vom Vorteil ist, wenn wir uns den Koalitionsausschuss anschauen, dort sitzen jetzt eben Leute drin, die auch immer von der Festigkeit her zu bewerten, das Mandat aus der Partei haben und die eben nicht Bestandteil dieser Regierung sind. Das finde ich schon mal einen ganz, ganz interessanten Punkt, die eben sagen können, ja, aber die Mehrheit unserer Partei hat sich eben, wenn auch nur eine knappe Mehrheit, für einen eher linkeren Kurs entschieden. Also müssen wir dem auch nachkommen.
Die Frage ist aber doch auch, was sagt der Verhandlungspartner dazu? Ich sehe eigentlich nicht, warum die Union Interesse haben sollte, da jetzt irgendwie groß nachzugeben. Selbst wenn die SPD sich entscheidet, im Koalitionsausschuss mehr Druck zu machen, wer verliert denn, wenn die Große Koalition platzt? Es ist nach dem Parteitag völlig klar, die Union kann sich hinstellen und sagen, die Genossen haben es kaputt gemacht. Das heißt, die kriegen den Ärger dafür und die haben auch weniger Angst vor Neuwahlen oder könnten dann eine Minderheitsregierung weitermachen oder doch nochmal Jamaika neu verhandeln. Die haben viel mehr Optionen als die SPD. Insofern glaube ich nicht, dass die Union so wahnsinnig die Hosen voll hat vor dieser Situation und es im Notfall darauf ankommen lassen würde.
Wahnsinnig nicht, aber ich glaube schon, irgendwie im Moment ist ja keiner scharf drauf, dieses halbwegs stabile Gebäude irgendwie zum Einsturz zu bringen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ruhe im Karton gerade durchaus etwas ist, was bei der Union ganz gut ankommt und man deshalb möglicherweise doch so ein bisschen kompromissbereiter ist gegenüber dem, was die SPD sich jetzt noch ausgeben möchte.
Na gut, wenn ich mir die aktuellen Umfragen anschaue, dann stehen halt die Zeichen zurzeit ganz eindeutig auf Schwarz-Grün, ne? Und eine andere Machtoption gibt's eigentlich nicht. Also R2G geht nicht. Und gut, wenn die Grünen und die Union noch ein paar Stimmen verliert, dann gut, muss irgendwie halt die FDP nochmal mit ins Boot. Aber zurzeit würde es auch ohne die FDP gehen.
Ein interessanter Ausblick. Wir werden sie im nächsten Jahr beobachten. Ich werde darüber nachdenken über die Feiertage und danke der Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch.
Danke dir, Egon.
Das war Berlin Bubble.